Herzlich willkommen bei NextMove zu den Next News und das sind heute unsere Themen. Zulassungszahlen, neueste Landesplattform, tschüss grüne Plakette, Deutschlands teuerste Ladesäule, nationale Meldestelle für Ladepreise, ADAC testet Ladestationen an der Autobahn, Knaller im Lademarkt, der Marktführer senkt die Preise, Tesla Multipass, R-Königschau, Neues von NextMove und Kia und Hyundai-Fahrer gesucht. Bevor wir loslegen, vielen Dank an alle Zuschauer, die nach der letzten Sendung ihre THG-Quote über NextMove beantragt haben. So viele Anträge in einem Monat hatten wir noch nie. Fürs laufende Jahr 2025 gibt's heute nochmal einen Last Call, denn wir haben verlängert. Noch bis Sonntag könnt ihr euch 80 Euro sichern oder einen 150 Euro NextMove-Gutschein. Am Montag wird dann 2025 geschlossen. Aber 2026 ist schon online, das heißt, ihr könnt schon Fahrzeugscheine einreichen, 150 Euro Cash oder 250 Euro NextMove-Gutschein. Einfach auf der NextMove-Startseite aufs THG-Angebot klicken, Account anlegen und Fahrzeugschein hochladen. Und ganz neu heute möchte ich euch auf die neue Hype-Funktion bei YouTube hinweisen, die wir ab heute aktivieren. Ein Hype ist sowas wie ein Super-Like, der dem Video zu mehr Reichweite verhilft. Als Zuschauer seid ihr allerdings auf 3 Hypes pro Woche limitiert, also einen dann bitte hier. Zulassungszahlen. Schon wieder ist ein Monat um und Deutschland erlebt einen neuen E-Auto-Rekord seit Auslaufen des Umweltbonus. Etwas mehr als 250.000 Pkw wurden im Oktober in Deutschland neu zugelassen. Dieser Wert liegt leicht über dem Niveau der beiden Vorjahre. Besonders erfreulich ist der weitere Anstieg der E-Auto-Neuzulassung. 52.425 Neuwagen waren im Oktober voll elektrisch. Das sind knapp 48% mehr als vor einem Jahr. Der Marktanteil lag bei 21%. Auch das ein neuer Rekordwert, sozusagen im Zeitalter nach dem Umweltbonus. Zum Vergleich mal noch der Diesel mit 12% und reine Benziner lagen mit 26% nur noch wenige Prozentpunkte vor den E-Autos. Der große Rest sind verschiedene Hybridantriebe mit oder ohne Stecker mit knapp 41%. Vielleicht sehen wir bei diesen 21% E-Autos sogar schon so etwas wie den Beginn einer kleinen Jahresendrallye, wobei es rein formal dafür eigentlich keine Gründe gibt, zumindest nicht was staatliche Förderung oder CO2-Vorgaben der EU angeht. Aber vielleicht wollen manche Hersteller gerne noch ein Zeichen setzen. Beachtlich sind die guten Zahlen auch deswegen, weil wir ja aktuell noch einen gegenläufigen negativen Trend im Markt haben, nämlich das Warten auf die neue Prämie.
Schauen wir noch drauf, welche Modelle denn für diesen Boom im Oktober gesorgt haben. Und da sehen wir wieder eine erstarkte Dominanz der deutschen Hersteller, allen voran VW-Konzern mit der MEB-Plattform auf den Plätzen 1 bis 5 mit hohen Zahlen, auch alle über 2500 Fahrzeugzulassungen. Und auf Platz 1, ich glaube erstmals, ist es der L-Roc. Auffällig ist, dass BMW wieder 3 Modelle in den Top 20 hat, Mercedes diesmal aber nur einen. Bei den Koreanern die beiden Dauerbrenner Kia EV3 und Hyundai Inster wieder mit dabei, da kommen wir später noch drauf. Ansonsten auch insgesamt deutsch dominierter Inster auf Platz 14 ist tatsächlich das erste Modell eines nicht deutschen Konzerns. Wir vermissen die Marke Tesla, Model 3 auf Platz 49 und das Model Y auf Platz 31. Tesla schneidet also relativ schwach ab. Interessant ist ein Newcomer, der MG S5 auf Platz 27 zum Beispiel mit 626 Zulassungen im Mittelfeld, also zwischen unterhalb der Top 20 und oberhalb 500 Fahrzeugen, gibt es doch eine ganze Menge. Auch Ford Puma ist dort mit dabei oder Porsche Macan, Opel Corsa und auch 2 weitere Mercedes-Modelle mit EQA und EQB auf 22 und 23 platziert.
Neueste Stellantis-Plattform. Der Peugeot E208 soll das erste Modell auf einer neuen Stellantis-Plattform werden. Dies berichtet Elektriv unter Bezug auf das britische Fachmagazin Autocar. Die aktuelle Plattform wird ja seit 2019 mit vielen Konzernmodellen bestückt. Was die elektrischen Eckdaten angeht, konnte sie nur mäßig überzeugen. Spannend ist, dass die neue Plattform ausschließlich der dritten Generation des E208 in der Elektrovariante vorbehalten ist. Der Verbrenner läuft zwar weiter, aber auf der bisherigen Plattform. Beginn für die neuen Stromer soll Ende 2026 sein. Es ist also noch ein Stück hin. Der elektrische Opel Corsa soll dann einige Monate später nachgezogen werden. Experten erwarten insgesamt mehr Reichweite für weniger Geld. Tschüss, grüne Plakette. Seit 2007 gibt es in Deutschland Umweltplaketten in drei verschiedenen Farben, die Fahrzeuge zur Einfahrt in die sogenannten Umweltzonen berechtigen. Meist sind es Ballungsgebiete, die zu besonderen Luftreinhaltemaßnahmen verpflichtet wurden, weil es vorher dort sehr dreckig war. Inzwischen ist eigentlich nur noch die grüne Plakette relevant. Ich nenne sie ja liebevoll Dieselplakette. Wenn ein E-Auto in solche Umweltzonen einfahren will, braucht es natürlich auch eine solche Plakette. Ansonsten gibt's ein Knöllchen, ein teures noch dazu. 100 Euro werden fällig. 2015 kam dann das ELMOG, das Elektromobilitätsgesetz, und damit die Einführung des sogenannten E-Kennzeichens. Das E am Ende eines Kfz-Kennzeichens ist aber keine Pflicht. Nur wer möchte, kann es sich zuteilen lassen. Manche Nutzer vergessen es oder wissen nicht, dass man es aktiv anfragen muss bei Zulassung. Andere verzichten bewusst darauf. Wichtig zu wissen: Mit Einführung des ELMOG wurde auch das Verkehrszeichen 1010-66 SDVO für elektrisch betriebene Fahrzeuge eingeführt. Dieses Zusatzzeichen wird gerne auch an Ladestationen im öffentlichen Bereich verwendet. Wer dann kein E am Ende des Kennzeichens hat, darf also nicht dort parken und auch nicht laden, sonst gibt's auch hier ein Knöllchen. Besonders an der Pflicht zur grünen Plakette für E-Autos gab es in den letzten Jahren viel Kritik. Man hätte sich zumindest eine eigene Farbe für vollelektrische Fahrzeuge gewünscht. Jetzt ist Bewegung in die Sache gekommen. Demnächst soll die Pflicht ganz wegfallen. Dies geht aus einer aktuellen Pressemitteilung von zwei Abgeordneten der Unionsfraktion hervor, die sich des Themas angenommen haben. Auf Anfrage teilte der zuständige parlamentarische Staatssekretär im Bundesumweltministerium gegenüber den beiden Abgeordneten erstmals schriftlich und konkret mit, dass das BMUKN, also Bundesumweltministerium, eine Ausnahme der Fahrzeuge mit E-Kennzeichen von der Plakettenpflicht plant. Ein entsprechender Entwurf befinde sich bereits in der Hausabstimmung, also innerhalb des Ministeriums. Denn andere Ministerien oder der Bundestag müssen nicht zustimmen. Erforderlich ist eine Änderung der Bundesemissionsschutzverordnung, also eine Rechtsverordnung. Die Änderung soll so wörtlich so zügig wie möglich vorangetrieben werden. Der Bundesrat muss dann allerdings zustimmen und vermutlich werden auch nur Autos profitieren, die dann wirklich auch ein E-Kennzeichen haben. Daher meine grundsätzliche Empfehlung beim Autokauf: immer mit E zulassen. Deutschlands teuerste Ladesäule. In der letzten Sendung hatten wir über eine besonders teure Ladestation in Bad Homburg berichtet. Basis war eine Zuschauereinsendung mit einem Ad-Hoc-Preis von 1,97 Euro pro Kilowattstunde zuzüglich Minutenpauschale. Außerdem hatten wir noch eine nahegelegene Station zum ähnlichen Preis gezeigt. Meiner Meinung nach ist diese Art der Bepreisung rechtswidrig, weil die EU vorschreibt, dass Preise an Ladestationen angemessen sein müssen. Unsere Berichterstattung ging offenbar nicht spurlos am Betreiber vorbei. Es erfolgte eine Preissenkung um 45 Cent auf jetzt 1,52 Euro pro Kilowattstunde. Meine Einschätzung zur Rechtmäßigkeit dieser Art der Preisberechnung bleibt dadurch allerdings unverändert. Und aus meiner Sicht kann sich auch Wirtha nicht rausreden, dass man keinen Einfluss auf die Preisgestaltung lokaler Standortpartner habe. Wer sein eigenes Angebot erkennbar durch die Betreiberkennung mit der Stations-ID VIR für Wirtha für mutmaßlich illegale Preisgestaltung hergibt, macht sich aus meiner Sicht mitschuldig. Man könnte ja auch einfach einen internen Hygienefaktor für unangemessene Ladepreise einführen, anstatt sich auf diese Weise als Erfüllungsgehilfe für Wegelagerer missbrauchen zu lassen. Das gilt auch für die weiteren Einsendungen, denn es wird noch deutlich teurer. Wir starten mit einer Station des Betreibers ChargePoint aus Enger bei Bielefeld, Kennung DECP. In der eigenen App weist man schon mal vorsorglich die Schuld von sich. Preise festgelegt von Kirchhoff Energietechnik GmbH. Und die festgelegten Preise haben es in sich. 2,62 Euro pro Kilowattstunde, dazu kommt noch ein Zeitzuschlag. Zum Mitschreiben hier nochmal die passende Rechtsverordnung der EU, Artikel 5 Absatz 3. Die von den Betreibern öffentlich zugänglicher Ladepunkte berechneten Preise müssen angemessen sein. Und wenn die Preise nicht angemessen sind, dann sind sie demzufolge illegal. Aber es geht noch krasser. Wir gehen nach Winnenden bei Stuttgart. Hier gibt der Betreiber Vylance sein System für fragwürdige Dienstleistungsangebote her. Auf meine Supportanfrage per App antwortete man mir: Wir, die Vylance, sind nur Software- und Dienstleistungsanbieter. Die Ladepreise an öffentlichen Ladesäulen werden von den jeweiligen Betreibern der Ladesäulen, CPOs, festgelegt. Und der stolze Preis für diese Premium-Ladestation liegt bei 5,02 Euro pro Kilowattstunde. Und dass die Station auch wirklich öffentlich öffentlich ist, das hat unser Einsender vor Ort extra nochmal gecheckt und dieses Foto gesendet. Der Standortpartner ist die Nachhaltige Energielösungen Waiblingen GmbH, soweit ich erkennen konnte, ein Tochterunternehmen der lokalen Stadtwerke. Also habe ich dort mal angefragt. Die an den Stationen aufgerufenen Ladekosten von 5,02 Euro pro Kilowattstunde weichen um ein Vielfaches von marktüblichen Konditionen ab. Wie begründen Sie die Angemessenheit dieser Preisgestaltung? Die Fragestellung war offenbar komplex. Eine Antwort habe ich nicht erhalten, was durchaus ungewöhnlich ist. Aber offenbar hat man die Fragestellung zumindest intern behandelt. Ich mache ja immer kurz vor der Sendung nochmal den Faktencheck und siehe da, 90% Preissenkung, 50 Cent pro Kilowattstunde ist der aktuelle Preis. Aber es geht noch teurer. Shell Recharge hat ja seine App auf die neue Shell App umgestellt und die Kunden dorthin aktiv umgeleitet. Auffällig ist die Preisgestaltung an einer Ladestation der lokalen Stadtwerke in Bietigheim-Bissingen. In der Shell App wird hier neben den 64 Cent pro Kilowattstunde ein Zeitzuschlag von 2,40 Euro erhoben, der pro Minute anfällt. Ein normaler AC-Ladevorgang über 4 Stunden würde hier also ca. 600 Euro kosten. Umgelegt auf die einzelne Kilowattstunde bei 11 kW-Ladung ergibt sich hier ein Preis von 13,70 Euro pro Kilowattstunde. Hier liegt natürlich der Verdacht eines Irrtums nahe. Um dies auszuschließen, habe ich am Montagmittag die Shell-Pressestelle angeschrieben und um Rückmeldung bis Mittwoch 17 Uhr gebeten. Die Fragestellung war ja vergleichsweise einfach. Und jetzt bei Dreh ist es Donnerstag 15.30 Uhr und eine Antwort habe ich immer noch nicht bekommen. Habt ihr ähnliche Preise entdeckt? Dann schreibt mir gerne mal an insider@nextmove.de. Kommen wir jetzt zu den guten Nachrichten zum Thema Ladepreise. Nationale Meldestelle für Ladepreise. Auch politisch ist beim Thema Ladepreise einiges in Bewegung. Starten wir mit einem aktuellen Gutachten der Monopolkommission, veröffentlicht am 4. November. Diese Kommission ist ein unabhängiges Beratergremium der Bundesregierung. Das Gutachten stellt fest, zunächst sind die Preise an öffentlich zugänglichen Ladesäulen bis heute intransparent, sowohl für vertragsbasiertes als auch für Ad-Hoc-Laden, was insbesondere bei lokal marktmächtigen Ladesäulenbetreibern zu überhöhten Preisen und einer Abschottung gegenüber neuen Wettbewerbern führen kann. Im Gutachten geht es auch um Vergaberecht. Die Konzessionserweiterung für die Tank und Rast zum Aufbau von Ladesäulen an bewirtschafteten Raststätten soll nach Möglichkeit zurückgenommen und die Standorte stattdessen wettbewerblich ausgeschrieben werden. Falls dies nicht mehr möglich ist, muss die Tank und Rast mindestens dazu verpflichtet werden, die Flächen im Rahmen transparenter Ausschreibungsverfahren zu vergeben, begleitet von einer kartellrechtlichen Kontrolle der Ausschreibungsbedingungen. Wie sich die Hängepartie an der Vergabe entlang von Deutschlands Autobahnen auswirkt, dazu kommen wir gleich noch. Im Gutachten geht es auch um eine mögliche Konkretisierung der im Beitrag zuvor zitierten EU-Vorgabe mit der Maßgabe zu angemessenen Ladepreisen. Die Monopolkommission sieht hier keine rechtliche Pflicht für die Mitgliedstaaten zur Einführung von festen Preisobergrenzen. Es heißt, anstatt staatlicher Preisbegrenzungen sollte die Sicherstellung angemessener Ladepreise über funktionierenden Wettbewerb erfolgen. Und weiter, die Monopolkommission begrüßt daher die Fortschritte bei der Einrichtung einer Preistransparenzstelle für das Ad-Hoc-Laden. Aus unserer Sicht ist diese Meldestelle ein zentrales Element für mehr Wettbewerb und infolge sinkende Preise. Eigentlich müssen die Ladestationsbetreiber schon seit April ihre Preise zentral melden. Aber da es aktuell noch eine Umstellung auf ein neues Datenformat gibt, werden fehlende Meldungen derzeit nicht sanktioniert. Aber ab dem 14. April 2026 ist die Nutzung des DATEX 2 Standards verpflichtend. Die zentrale Meldestelle für Deutschland ist die Mobilität. Und die Mobilität wiederum stellt diese Daten dann für verschiedene Apps oder Preisvergleichsportale zur Verfügung. Und einzelne Anbieter nutzen diese Daten bereits und aktualisieren ihr Portal täglich. Hier zum Beispiel die Seite Hoxie.eu. Bei Eingabe eines Ortes werden alle Ad-Hoc-Preise im Umkreis 20 Kilometer angezeigt und der günstigste farbig markiert. Die angezeigte Anzahl lässt allerdings vermuten, dass aktuell nur wenige Meldungen vorliegen, aber es werden täglich mehr. Viele große Betreiber lassen ihre Daten zudem über den Dienstleister EcoMovement an die Mobilität melden. Da diese Datensätze aktuell noch keine Preisangaben enthalten, werden diese bei Hoxie aktuell noch redaktionell eingefügt. Eine weitere politische Initiative gibt es aktuell auch von Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Herrmann. Auch er fordert mehr Transparenz und Fairness und will auf der Verkehrsministerkonferenz dazu einen Antrag einbringen. Er sagte diesen bemerkenswerten Satz: Es kann nicht sein, dass man für ein und dieselbe Kilowattstunde zum Teil das Doppelte bezahlt. Das ist nicht zu rechtfertigen, das ist eigentlich Wucher. Und er wird noch konkreter und nennt einen maximalen Aufschlag von 20 Cent für Fremdkunden. So wie ich das verstehe, meint er damit die Preisdifferenz zwischen dem Direktvertrieb über die eigene App und dem Preis, den der Anbieter für die gleiche Kilowattstunde B2B an Wettbewerber berechnet. Rein rechtlich stellt sich mir natürlich die Frage, ob solche Differenzen überhaupt angemessen sind. Stichwort Diskriminierungsverbot in der EU-Richtlinie. ADAC testet Ladestationen an der Autobahn. Diese Woche hat der ADAC einen neuen Test veröffentlicht. Grundsätzlich finde ich also ziemlich alles, was von Team Schwarz-Gelb, kann man sagen, in den letzten Jahren in Sachen Elektromobilität kommt, wirklich gut gemacht, sachdienlich, technisch hervorragend und objektiv. Aber diesmal hat man zumindest aus meiner Sicht in der Kommunikation der Ergebnisse an der Realität vorbeiberichtet. Der ADAC hat Schnellladeinfrastruktur für Elektroautos entlang von Autobahnen untersucht. Auf der Homepage heißt es: Häufiges Problem, die geringe Anzahl und die ungenügende Ladeleistung der Ladepunkte. Kritikpunkt Nummer 1, Zitat: Viele Anlagen bieten nur 50 kW Ladeleistung. Und auch in der Kapitelüberschrift: Oft noch langsame 50 kW Ladesäulen. Auch in Interviews wird dieser Kritikpunkt herausgestellt. Hier haben sich die Tester leider in die Museumsabteilung von Deutschlands Ladeinfrastruktur verirrt. Das Gesamturteil an Deutschlands Raststätten ist bestenfalls ausreichend, aber oft sogar mit sehr mangelhaft die schlechtestmögliche Bewertung. Das Medienecho folgt dem ADAC-Bericht mit Überschriften wie: Ladestationen an Autobahnraststätten oft mangelhaft. Ein ADAC-Lokalverband titelt selbst: E-Laden an der Autobahn oft noch eine Herausforderung. Eher beiläufig wird dann im Bericht erwähnt, dass ein lange währendes Klageverfahren um die Vergabe von Ladestationen den Ausbau an Raststätten bremste. Die Realität, die ich auf Deutschlands Langstrecke erlebe, ist aber eine andere, nämlich die: Ja, auf den Raststätten wird seit Jahren nur minimal ausgebaut. Teilweise haben die Betreiber die Museumssäulen aus den 2010er Jahren zwar durch neue, aber immer nur einzelne ersetzt, aber die Entschuldigung für mangelnde Performance gleich als Aufkleber auf der Säule mitgeliefert. Kein vernünftiges Navi schickt Kunden heutzutage noch an solche Stationen. Ich selbst habe in den letzten 5 Jahren so einen alten 50 kW Lader nur einmal benutzt, und zwar weil ich mit dem Kia Niro und einem Anhänger unterwegs war und keine Lust hatte abzukoppeln und mir relativ sicher war, dass ich an so einer Ladestation ganz bestimmt kein Hindernis für andere bin, die 20 Meter weiter volle Ladeleistung und freie Plätze bekommen haben. Alternativ zum Ausbau an den Raststätten gab es in den letzten Jahren einen rasanten Ausbau abseits der Autobahn, sowohl auf Autohöfen oder einfach nur in nahegelegenen Gewerbegebieten. Die Ladeanbieter haben hier den Goldesel ausgepackt und liefern sich hier ein regelrechtes Wettrüsten um die besten Plätze. Nicht selten sind sogar 2 bis 4 Wettbewerber am gleichen Standort verfügbar. Oft werden neue Ladeparks weit oberhalb des realen Bedarfs errichtet. Es wird quasi vorausschauend auf den zukünftigen Bedarf investiert. Den vom ADAC ebenfalls kritisierten Preispunkt will ich natürlich keineswegs wegschieben. Aber man hätte auch sagen können, dass die Ladeinfrastruktur entlang der Autobahn so gut ist, dass ich als Kunde sogar Rosinen picken kann und nur bei meinem Lieblingsladeanbieter laden kann und dann auch zu günstigen Preisen. Und zumindest verschiedene Autohöfe wurden dann auch getestet und schnitten, oh Wunder, gravierend besser ab als die Raststätten. Das heißt, der Test ist grundsätzlich okay, aber die Priorisierung in der Bewertung der Ergebnisse und die mediale Begleitung sind völlig daneben. 50 kW Stationen auf deutschen Raststätten sind ganz sicher nicht das Problem, weil sie niemanden mehr interessieren. Knaller im Lademarkt, aus meiner Sicht die Nachricht der Woche, und ich sage euch auch gleich warum. NBW senkt die Preise für tarifgebundenes Laden zum 1.12.2025. Die Kilowattstunde in 2 App-Tarifen sinken um 3 Cent pro Kilowattstunde. Ohne Grundgebühr kostet das Laden an NBW-Stationen damit jetzt in der App 56 Cent pro Kilowattstunde. Im Tarif M sind es 46 Cent bei 5,99 Euro monatlicher Grundgebühr. Im L-Tarif bleibt es bei den 39 Cent, aber die monatliche Grundgebühr sinkt deutlich von 17,99 auf 11,99. Rein zufällig ist das auch der gleiche Monatsbetrag wie bei den Abo-Angeboten von Tesla und Ionity. Wobei NBW natürlich mit großem Abstand die meisten Schnellladepunkte bietet und im Gegensatz zu Tesla natürlich auch volle Ladeleistung für 800 Volt Fahrzeuge. Der Einstiegspreis für Fremdstationen in der App sinkt ebenfalls auf 56 Cent. Hier gibt es allerdings keine Staffelung in den Tarifen. Für Gewerbekunden gelten übrigens geringfügig abweichende Konditionen, wobei die Kilowattstundenpreise weitgehend identisch sind, nur hier jeweils eine Nettopreisangabe. So, die 3 Cent klingen jetzt erstmal wenig, zumal wir ja auch berücksichtigen müssen, dass auch die Anbieter von Ladestationen im kommenden Jahr von einer deutlich gestiegenen THG-Quote profitieren. Ich schätze, dass hier 3 bis 5 Cent pro Kilowattstunde mehr realisiert werden können, was ja wiederum auch bei anderen Anbietern in den nächsten Wochen noch zu Preissenkungen führen könnte. Tja, und warum jetzt die Überschrift Knaller? NBW ist Marktführer in Deutschland und gibt sich beim Thema Preisgestaltung gerne als Fels in der Brandung und Stabilitätsanker. Insofern ist schon die Tatsache, dass es hier überhaupt eine preisliche Bewegung gibt, ein starkes Signal. Vor allem die Senkung der Grundgebühr im 39-Cent-Abo ist ein starkes Signal an preissensible Vielfahrer, die bisher vielleicht Ionity oder Tesla priorisiert haben. Mein Fazit? Insgesamt ist da noch Luft nach unten, aber zumindest die Richtung stimmt schon mal. Ich würde mal sagen, dass jetzt Aral Palz wieder am Zug ist. Tesla Multipass. Vor einigen Wochen hat Tesla in den Niederlanden einen neuen Dienst gestartet. Und gestern wurde das Angebot dann offiziell auch in Deutschland eingeführt. Tesla Multipass. Gegen Mittag meldete sich die Tesla-App mit einer entsprechenden Push-Nachricht auf meinem Handy. Über den Tesla-Account können jetzt auch Ladestationen anderer Anbieter genutzt und bezahlt werden. Die Schlüsselkarte fürs Auto ist dabei zugleich die Ladekarte zum Freischalten der fremden Stationen. Für die Anzeige im Auto muss man noch die neue Funktion über die Navigationseinstellungen freigeben. Wie das Ganze dann live in der App oder im Auto aussieht, konnte ich bis Redaktionsschluss noch nicht prüfen, da die neue Funktion offenbar angekündigt wurde, bevor sie tatsächlich live ging. Ich vermute allerdings eine Preisgestaltung auf Basis der Ad-Hoc-Preise der jeweiligen Anbieter, also bei 90% der Marktteilnehmer tendenziell preislich unattraktiv. Insofern ist die Zielgruppe im ersten Schritt vermutlich, sagen wir mal, die Einrechnungskunden, also tendenziell Dienstwagenfahrer, die eben die komplette Abrechnung gerne auf einer Rechnung haben möchten. Wie das Ganze dann aussieht, kann ich zumindest auf Basis der Niederlande noch an 2 Ansichten zeigen. Hier zunächst eine Preisübersicht über verschiedene Stationen und hier nochmal eine Einzelansicht mit Verweis zur Freischaltung auf die App oder Schlüsselkarte. Erlkönigschau. Heute mal wieder ein Nutzfahrzeug. Stefan sendet Bilder aus der Nähe des Flughafens Stuttgart. Das Auto war unterwegs mit polnischen Kennzeichen, was für mich einen chinesischen Hersteller vermuten lässt. Und wenn ich mir danach die Rücklichter anschaue, bin ich tatsächlich bei Maxus. Auffällig war auch, dass die Felgen bzw. Radkappen komplett verhüllt waren. Ich hoffe mal, dass da nichts heiß läuft. Habt ihr eine Idee zum Fahrzeug, dann schreibt's mal in die Kommentare. Und dann habe ich noch den hier, die Einsendung kommt von Richard. Das Auto war wörtlich voller Technik und stand an einer NBW-Station in Koblenz, am Auto auch rote Kennzeichen aus Koblenz. Die auffällige Folierung hat mich zu Leapmotor gebracht. Das Auto ist vermutlich der neue B05, also Kompaktklasse. Auf den Fotos wirkt das Auto etwas größer. Neues von Nextmove. Ich bin kommende Woche in Berlin bei mobile.de auf der More-Konferenz und bin schon gespannt, wer mir dort aus der Automobilbranche so alles vor die Kamera läuft. Eine News-Sendung wird es demzufolge also nicht geben. Kommenden Freitag um 18 Uhr oder auch am Wochenende solltet ihr euch trotzdem Zeit frei halten. Am besten etwas mehr als diese Woche, denn ich habe Redebedarf und fast 2 Jahre viele Insider-Informationen zum Thema Ladekabeldiebstahl zusammengetragen. Wenn ihr sehen wollt, wie ich es geschafft habe, einen Kabeldieb auf frischer Tat zu ertappen und festnehmen zu lassen und wie eine nächtliche Versammlung der lokalen Polizeistation in einem Ladepark aussieht, dann drückt am besten jetzt schon mal die Glocke. Kia und Hyundai-Fahrer gesucht. Vor einigen Monaten hatten wir hier auf dem Kanal gemeinsam mit YouScale unsere große jährliche Befragung unter E-Auto-Nutzern durchgeführt. Das Ergebnis war eine große EV-Zufriedenheitsstudie auf Basis von 5000 Rückmeldungen. Viele Ergebnisse, wie zum Beispiel auch das Abschneiden ausgewählter Marken, haben wir im Sommer hier in den Next News präsentiert und auf der Nextmove Homepage auch einen Blogbeitrag veröffentlicht und dort die Daten zu allen relevanten Herstellern gezeigt. Aber aktuell kommen ja immer neue Modelle auf den Markt und somit gibt es auch immer mehr Kunden, die über diese neuen Modelle berichten können. Und deswegen möchten wir heute nochmal konkret die Nutzer von 2 Modellen zur Teilnahme aufrufen, die damals eben noch nicht so weit verbreitet waren. Konkret der Hyundai Inster und der Kia EV3. Wichtig, alle Nutzer dieser Modelle, die unsere Umfrage schon im Frühjahr mitgemacht haben, dürfen nicht nochmal mitmachen. Beim EV3 waren das übrigens 26 und beim Inster 17 Teilnehmer. Inzwischen wurden die beiden Modelle in Deutschland aber zusammen über 16.000 Mal neu zugelassen und wir hoffen so auf mehr neue Teilnehmer. Den Link zur Umfrage findet ihr unter dem Video in der Textbox und ich habe ihn nochmal im ersten Kommentar angepinnt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mitmacht oder die Umfrage an Freunde schickt, die eines der beiden Modelle fahren. Die Befragung dauert ca. 20 Minuten. Für heute war's das. Tschüss, bis nächste Woche.